vom Bauernkrieg zur Bürgerbeteiligung und so. Also die Linien sind da schon sehr gerade und sehr sichtbar über den, also das hat mich auch extrem interessiert. Ich bin, habe politisch nochmal einen Sozialisationsschub erlitten durch Stuttgart 21, habe mich da sehr viel aus dem Fenster gehängt damals und habe das sofort irgendwie gesehen, ja, dieser schwäbische Widerstandsgeist, den, der ist Fakt, den gibt's, durch, der zieht sich durch die Jahrhunderte und es fängt bei dieser relativ unbekannten Geschichte an und das hat uns sehr, sehr beschäftigt, zu sagen, wie früh geht das los, aus welcher Not ist das geboren und was hat das für eine Tradition?
Also das ist wirklich der, man kann sagen, mit dem Bauernaufstand vom armen Konrad hat Stuttgart 21 so einen würdigen Vorläufer.
Ja, absolut, absolut. Also ich wage das zu behaupten, das kann man differenzieren, aber es ist, wenn man sich diesen alten Aufstand anschaut, der entstand durch eine Steuererhöhung zum Beispiel, also ein ganz, ganz aktuelles Thema. Der Herzog Ulrich, der eine totale Staatsverschuldung, auch das kommt einem irgendwie bekannt vor, der brauchte einen Rettungsschirm, der Mann, und hat er beschlossen, die Vermögenssteuer zu erhöhen und dann hat die Elite in Württemberg hat gesagt, nein, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, spinnst du? Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir es anders, dann erhöhen wir die Verbrauchssteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, so. Und das hat dann die Bevölkerung, der es sowieso nicht gut ging, nach Hungersnöten, Missernten und so, das hat die Bevölkerung dazu veranlasst, diesen arme Konrad war ja ein Geheimbund eigentlich, eine so eine Geschichte, die und hinter verschlossenen Türen stattfand, die Ungeduldigen, die Unzufriedenen haben sich zusammengerottet getroffen und das hat dann zum offenen Ausbruch geführt. Allein das ist schon mal eine Geschichte, die kommt einem irgendwie bekannt vor.
Der arme Konrad, woher kommt der Name? Weiß man das?
Ja, Konrad ist sozusagen der Allerweltsname, Hans Mustermann oder so, Hinz und Kunz, also das war sozusagen der Jedermann, der arme Konrad und arm heißt arm an Mitsprache, arm an Mitwirkungsrechten, nicht unbedingt arm an Finanzmitteln, obwohl das natürlich auch meistens zugetroffen hat.
Und wer war das? Du hast gesagt, Geheimbund, kam das hinterher, dann weiß man da inzwischen mehr drüber?
Ja, vor allem jetzt ist nochmal extrem geforscht worden, also ganz viele Dokumente sind jetzt zum ersten Mal richtig erschlossen worden, nochmal auch statistisch. Das waren natürlich mehrheitlich Bauern, weil die breite Bevölkerungsmehrheit waren Bauern. Württemberg war ein relativ armer Agrarstaat, hat vom Getreideanbau und vom Wein gelebt und die ganz dünne, reiche Oberschicht in den Städten, die haben den Wein und das Getreide gehandelt. So. Und diese Bauern lebten natürlich so davon, auch zu jagen, ihre Felder, so Allmende, Brennholz aus dem Wald und das alles hat dieser Renaissance-Fürst, der da auf den Thron kam mit Ulrich, hat das alles verboten, er wollte selber jagen, also der hat diese Rechte von den Leuten immer mehr und mehr beschnitten und dadurch entstand ein Unmut in der Bevölkerung so über Jahre hinweg und das waren, die meisten Bauern konnten nicht lesen, waren arm, aber es gab natürlich auch wohlhabendere Leute, es gab Leute, die irgendwie sich Bildung angeeignet hatten und es gab Leute, die auch militärische Vorbildung hatten, die als Söldner gearbeitet hatten oder so. Das heißt, es waren jetzt nicht nur die Leute mit den Mistgabeln und Rechen, da waren schon auch Leute dabei. Es gab auch Leute, die hatten eine Kanzlei zum Beispiel in Schorndorf, ein Büro, wo die Fäden dieser Revolte zusammenliefen. Die Kaspar Pregatzer und seine Brüder in Schorndorf hatten ein Haus, wo sie Boten ausgeschickt haben, wo sie Briefe geschrieben haben, Dokumente erstellt haben. Dieses Haus ist auch nach der Niederschlagung des Aufstands sofort abgerissen worden und der Grundriss der Stadt wurde verändert. Also an dieser Stelle, wo dieses Haus stand, wurde eine Mauer hingebaut, damit die Spuren auch getilgt sind. Also das sind richtig massive Dinge, auf die man dann da stößt.
Und dass man keine Märtyrer oder genau. Heldenbildung ja. hat, ne? Weil bei allen anderen jetzt, ja, sage ich mal, historischen Sachen, da gibt es dann immer auch Personen nochmal, die man dem zuordnen kann, aber das war jetzt das erste Mal, dass ich da mal einen Namen höre, außer dem Konrad, der ja nur als Sinnbild, als Symbol steht.
Ja, also es gibt noch den berühmten Geispeter, Der ist tatsächlich ein Volksheld geworden, auch gegen eigentlich die Geschichtsschreibung der Sieger. Geis-Peter ist eine legendenhafte Figur, Peter Geis aus Beutelsbach. Der hat durch ein öffentliches Happening diesen Aufstand zum Ausbruch gebracht. Also der ist hingegangen und hat, man weiß nicht mal genau wo, ob das an der Rems war oder an einem Bach oder auch nur an einer Regentonne, der hat diese Gewichte genommen. Also der Herzog hat gesagt, ich will 25% der Einnahmen auf Fleisch und Brot, die stehen mir zu. Das heißt, sie haben die Gewichte verringert, was vorher ein Kilo war, 750 Gramm. Und der Differenzbetrag, der mussten die Händler an den Herzog abführen. Das heißt, das Kilo war nur noch 750 Gramm schwer. Und dann ist er hin auf dem Markt oder hat wohl bei einem Metzger hat er die Steine, die Gewichtssteine genommen, die neuen, und hat gesagt, so, wir machen jetzt ein Gottesurteil. Ich werfe dieses Gewicht ins Wasser. Und wenn es untergeht, haben wir recht, dann stimmt da was nicht mit dem Gewicht. Und wenn es oben schwimmt, dann hat der Herzog recht und dann müssen wir tun, was der Herzog sagt. Jetzt gucken wir mal. Und dann unter großer Anteilnahme der Bevölkerung muss ein begnadeter Entertainer gewesen sein. Der hat sicher Hang zum Comedian gehabt und hat eine riesen Volksversammlung da hervorgerufen. Dann sanken die Gewichte unter großem Anteilnahme der Bevölkerung. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ihr einverstanden, dann kommt, wir treffen uns da und da. Und dann hat sich der arme Konrad öffentlich gemacht, hat Leute gesammelt. Und dann haben die zu den Waffen gegriffen und in ganz vielen Orten, also in den, die Ämter waren praktisch immer regiert von diesen mittleren Städten, die es da gab, Schorndorf oder Urach oder so. Und dort wurden die Vögte abgesetzt zum Teil, haben die Gegenregierungen gebildet und das wurde richtig brenzlig erstmal in der ersten Phase im Mai 1514.
Da gab es dann auch erste Erfolge, also es war nicht... Von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Nee, es haben sich auch Teile des Bürgertums, also dieser sogenannten Ehrbarkeit, auf die Seite der Bauern gestellt, haben gesagt, die Wünsche sind berechtigt. Es wurde dann, wurden auch, die Beschwerden wurden gesammelt schriftlich, nachdem der Herzog gemerkt hat, oh, das gärt hier, das wird schwierig. Er hatte auch kein Geld, um sofort militärisch einzugreifen. Also er konnte praktisch die ausgebildeten Polizeitruppen, die die Demo stoppen und den Schlossgarten räumen, die hatte er nicht zur Verfügung, weil er pleite war. Also er war bis übers Dach verschuldet und er musste dringend was unternehmen. Und dann hat er erstmal auf Politik gesetzt, war ein cleverer Bursche, also deshalb ist er bis heute ein berühmter schwäbischer Herrscher. Hat gesagt, ich muss was politisch unternehmen, was mache ich, muss da Ruhe reinbringen in die Geschichte. Die sollen alle erstmal ihre Beschwerden aufschreiben, wir berufen einen Landtag ein und ausnahmsweise dürfen nicht nur der Klerus, der Adel und das Bürgertum dahin und mit mir sprechen, es dürfen Vertreter der Bauern dahin. Und dann dachte man erstmal tatsächlich, die Demokratie bricht aus oder so, wenn man das Wort schon gekannt hätte. Die Bauern waren begeistert, die fingen an nach Stuttgart mit diesen Listen über Beschwerden, daher weiß man auch, worüber sie sich beklagt haben, diese Dokumente sind erhalten, zogen nach Stuttgart und der Ulrich hat sich natürlich überlegt, was mache ich jetzt, das höre ich mir natürlich nicht an, und hat sich mit Tübingen verbündet. Tübingen war immer eine sehr, sehr konservative Gemeinde. Es gab diesen berühmten Vogt Konrad Bräuning, wir nennen ihn in der Aufführung den reichen Konrad, und der war sozusagen ein Sprecher dieser Ehrbarkeit. Das waren wenige Familien, die miteinander verwandt waren und geschäftlich verbandelt waren im ganzen Land. Und die haben gesagt, wir müssen Ruhe reinbringen, die Bauern müssen zur Ernte, dieses Jahr muss die Ernte klappen. Das geht nicht, dass die hier Revoluzzer sind und nichts schaffen. Und dann haben sie gesagt, wir machen jetzt einen zweiten Landtag in Tübingen und die Bauern lassen wir in Stuttgart warten. Und dann haben sie den Tübinger Vertrag ausgekungelt. Der wurde dann, also wie man weiß, berühmte Vertragsunterzeichnungsdatum 8. Juli 1514 in Tübingen auf dem Schloss unterschrieben, dieser Vertrag, der nun nicht zwischen dem Volk und dem Herzog war, wie man jetzt so denkt und wie man es auch 500 Jahre lang gefeiert hat, sondern es war ein Manöver, um die Bauern auszutricksen. Und die Elite hat sich verständigt mit dem Herzog: Wir bezahlen deine Schulden, die kannst du abstottern bei uns, du kriegst wieder frisches Geld. Wir wollen mitreden, wenn du Kriege erklärst, wenn du das Territorium veränderst, wenn du Steuern erhebst, da wollen wir mitsprechen. Und dafür kriegst du die Erlaubnis, wenn jetzt noch Unruhen sind, Todesstrafe, du kannst die aburteilen, freie Fahrt. Und ja, und da gab es noch die Freizügigkeit, man konnte sich freikaufen aus der Leibeigenschaft und das war sozusagen ein Vorteil, der sich dann über Jahrzehnte hinweg dann auch für die breite Masse ausgewirkt hat, aber ansonsten hatten die eigentlich nichts davon. Das ist jetzt der berühmte Tübinger Vertrag und der wird natürlich gefeiert so als Geburt der Demokratie in Württemberg. Sehr umstritten bei den Historikern, wie man das zu bewerten hat.
Weil im Endeffekt gab es dann ein großes Gemetzel. Oder wie ging der Aufstand dann weiter?
Ja, natürlich, der Herzog hatte die Lizenz zurückzuschlagen. Als sie diesen Vertrag ausgekungelt hatten, hat er natürlich gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr auf diesen Stuttgarter Landtag, wo die Bauern sitzen. Das höre ich mir jetzt nicht mehr an. Wir haben hier ein Dokument, auf das müssen alle Huldigen schwören. Ja, die wurden einberufen. Dann tauchte er in Schorndorf auf und die Schorndorfer waren wütend, haben ihn versucht vom Pferd zu holen, diesen gerüsteten Typ auf seinem gepanzerten Pferd. Einer hat wohl die Armbrust angelegt auf ihn, aber man hat sich natürlich noch nicht getraut. Es gab eine psychologisch riesige Schwelle, muss man sich vorstellen, einen gottbegnadeten, gottgesandten Herrscher zu ermorden oder abzusetzen, das war eigentlich gedanklich noch nicht möglich. Großer Unterschied, 11 Jahre später, großer Bauernkrieg, Reformation, da war das geistig vorbereitet, da konnten die anders rangehen. Haben sich nicht getraut, aber sie haben auch nicht gehuldigt. Ganz viele ungehorsame Landesteile blieben. Die Bauern haben sich versammelt und versuchten wirklich nach Stuttgart zu ziehen. Und wenn sie das gemacht hätten, hätten sie auch, es gab Verschwörer in Stuttgart, die versucht haben, das Stadttor zu öffnen. Die warteten, dass die kommen. Da wurde ein Gespräch mitgehört, die wurden dann verhaftet. Und dieser Bauernhaufen lagerte auf dem Kappelberg bei Beutelsbach. Und wie das dann so ist, die bekamen Krach, wer ist der Chef, wie stimmen wir ab, was macht man? Es waren 1000 Leute, das heißt auch die Lebensmittelversorgung fing an zu bröckeln. Es war Juli, also Erntezeit, die mussten zurück nach Hause, da hingen oft Familien mit Kindern, die ganze Existenz hing da dran. Und man wusste durch diesen Vertrag, wer erwischt wird, wer geschnappt wird, kann grausam hingerichtet werden. Und dieser Faktor hat dann gewirkt und die haben sich zerstreut und sind nach Hause gegangen. Das hat den Ulrich natürlich nicht davon abgehalten, ein Exempel zu statuieren. Und er hat 1600 Leute verhaften lassen. Die wurden, wie man das damals gemacht hat, erstmal gefoltert. Also das peinliche Verhör muss man sich als grausame Folterung vorstellen. Und wenn man denkt, so viele Dokumente, die es jetzt so gibt in den Archiven, sind Mitschriften von diesen Folter, also sind Folterprotokolle. Ja. Das ist schon sehr berührend und eine grausame Geschichte. Dann wurden 16 Leute hingerichtet. Und in Tübingen gab es eine Spezialveranstaltung. Tübingen hatte keine Aufrührer, keine aufrührerischen Bauern. Das heißt, man hat Delinquenten aus Urach nach Tübingen gebracht. Den einen, den man hinrichtet, der zum Tode verurteilt war, Singer Hans, der starb vorher schon auf Hohen Neufen im Knast. Also man kann sich vorstellen, was sie mit dem veranstaltet haben. Und dann hat man aber 2 andere, hat man ausgepeitscht, öffentlich, nackt durch die Stadt getrieben, zum Stadttor rausgetrieben und einem hat man dieses württembergische Hirschhorn auf die Stirn gebrannt, als öffentliche Veranstaltung vor dem Rathaus in Tübingen. Also der Ort, wo man 450 Jahre später zur 450-Jahr-Feier wurde dort ein Festspiel über den Tübinger Vertrag aufgeführt. So ziemlich am gleichen Ort wurde diese öffentliche Abschreckungsveranstaltung durchgeführt.